NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Januar 1977. Der Todestag des amerikanischen Jazzpianisten Errol Garner.
Der amerikanische Jazzpianist Errol Garner auf dem Weg von San Francisco nach Chicago im Sommer 1954. In Denver musste die Propellermaschine zwischenlanden, um aufzutanken.
Als wir landeten, war da dieser wundervolle Regenbogen. Mit dem Tau und den Nebelschwaden an den Fenstern, dazu noch der Nieselregen, kam mir die Idee, mein Stück Misty zu nennen. Ich spielte es mit geschlossenen Augen, wobei ich meine Knie als Klaviatur benutzte. Neben mir saß eine alte Lady und sie dachte wohl, mit mir sei etwas nicht ganz in Ordnung, da ich ständig vor mich hinsummte. Sie rief die Stewardess herbei, die schließlich herausfand, dass ich gerade Misty komponierte. Als ich das Flugzeug verließ, hatte ich es.
Schon am nächsten Tag spielte Errol Garner das Stück im Studio zum ersten Mal ein. Misty ist die bekannteste seiner Kompositionen und die erfolgreichste. Die American Society of Composers, Authors and Publishers verzeichnet Misty unter den 25 am meisten gespielten Songs des 20. Jahrhunderts. Hunderte von Sängern und Instrumentalisten coverten den Song.
I can't understand, I get misty, just holding your.
In einem berühmten Kinofilm aus dem Jahr 1971 erscheint der Song sogar im Titel »Play Misty for Me«. Das Regiedebüt des Schauspielers Clint Eastwood ist ein Psychothriller um eine Frau, die als Stalkerin den Radio-DJ Dave Garver verfolgt. Sie bittet ihn jede Nacht, den Song »Misty« zu spielen.
Caramel, Dave Garver speaking.
Hello.
Hi, what'll it be?
Play Misty for me.
Misty. Thanks for calling.
And now we have a pretty one for lonely lovers on a cool, cool night. It's the great Errol Garner classic, Misty.
Ort des Geschehens in Clint Eastwoods Thriller Play Misty for Me, die kalifornische Kleinstadt Carmel at the Sea, südlich von San Francisco. Genau dort nahm Errol Garner, kurz nachdem er Misty geschrieben hatte, seine erfolgreichste Langspielplatte auf, Concert by the Sea. Ein Zufall, denn ein Mitschnitt des Konzerts am 19. September 1955 war nicht geplant. Es richtete sich an Veteranen des Koreakrieges, die ganz in der Nähe von Carmel by the Sea stationiert waren. Nicht alle Veteranen konnten an diesem Abend teilnehmen. Der Toningenieur des Armed Forces Radio Networks aber hatte ein Tonbandgerät mitgebracht und das Konzert aufgenommen, damit es auch die anderen Soldaten später hören konnten. Errol Garners Managerin Martha Glaser fand, dass er nie besser gespielt hätte. Deshalb bat sie den Produzenten George Avakian, sich die Bänder einmal anzuhören.
And when I heard it, wow. And so we picked the material and I edited it. But you know, that album was fantastic. It was the biggest selling piano album of its time.
George Avakian gefielen die Aufnahmen so gut, dass er sie trotz der nicht optimalen Klangqualität bearbeitete und veröffentlichte. Ein Riesenerfolg. Kein Jazzklavieralbum verkaufte sich mehr als Concert by the Sea. Errol Garner war berühmt für seine meisterhaften Einleitungen. Er spielte damit, seine Zuhörer im Unklaren zu lassen, welches Stück sich daraus entwickeln würde. Dafür leistete er sich alle Freiheiten, rhythmisch und harmonisch, ganz im Dienste der Verwirrung. Spätestens mit der Auflösung war er aber wieder ganz der Entertainer, der nichts anderes wollte, als das Publikum zu unterhalten. George Avakian nahm Garners Verwirrspiel als Herausforderung, möglichst vor Ende der Einleitung herauszufinden, wo Garner hinsteuert.
The great game was to see if you could tell what he was going to play before the introduction ended.
Selbst Avakian, dem erfahrenen Produzenten, ist es selten gelungen. Nicht einmal Garners Mitmusiker wussten, welches Stück als nächstes kommen würde, geschweige denn in welcher Tonart. Errol Garners Einleitungen seien wie eigenständige Kompositionen gewesen, findet der Pianist Ahmad Jamal. Ihre orchestrale Anlage verlange, jederzeit in Alarmbereitschaft zu bleiben. Ansonsten habe man nicht mit Errol arbeiten können.
His orchestral sense dictated that you stay alert, otherwise you couldn't work with Earl.
Errol Garner baute sogar Zufälle mit ein. Als er bei seinem Konzert in Carmel by the Sea immer wieder von einer Hummel gestört wird, ahmt er ihr Summen mit seiner Stimme nach. Ansonsten blieb Garner auf der Bühne bis auf das Brummen stumm. Während seiner Auftritte sprach er nie. Dabei habe er eine gute Stimme, schmeichelte Radiomoderator Jimmy Lyons in Carmel und bat Garner, unter dem Beifall des Publikums ein Wort zu sagen.
Errol, say one word.
It's worse than Louis Armstrong.
Sie sei schlimmer als die von Louis Armstrong. Garner war vermutlich der Einzige, der seine Stimme so wahrnahm. Seine Begabung allerdings, sich am Klavier ausdrücken zu können, entdeckte Errol Lewis Garner schon früh. In der Familie des am 15. Juni 1921 in Pittsburgh, Pennsylvania, geborenen Jungen war es üblich, spätestens mit 5 Jahren Klavier zu lernen. Der kleine Errol aber kletterte schon mit 3 vor allen anderen morgens aus dem Bett, um Klavier zu spielen. Seine Schwester Ruth war erstaunt, dass er nie wie ein Kind klang. Er habe immer wie ein Erwachsener gespielt.
Errol never played like a child. He always played like an adult. I mean, he was straight playing chords. He wasn't playing with 1 or 2 fingers or just a melody note.
Für kurze Zeit nahm das Wunderkind auch Klavierunterricht. Dann aber fand seine Klavierlehrerin heraus, dass er gar nicht die Noten las, sondern einfach nachspielte, was sie ihm vorgespielt hatte. Daraufhin gab sie den Unterricht auf.
So one day she said, let's go back to the first book. I couldn't remember the melody. So that's when she found out that I couldn't read.
Sein Talent sprach sich herum. Mit 7 Jahren trat Errol Garner regelmäßig in einer Radiosendung in Pittsburgh auf, mit einer Gruppe namens Candy Kids. Jedes der Kinder war nach einer Süßigkeit benannt. Errol war Gumdrop, auf Deutsch Geleefrucht. Es dauerte nicht lange und Garner war rund um Pittsburgh der angesagte Pianist. Auch durchreisende Musiker wie Count Basie und Lionel Hampton ließen es sich nicht entgehen, ihn in der Melody Bar oder in Mercury's Music Bar zu hören. Er war zwar damals noch keine 20 Jahre alt, aber bekannt für 3 Dinge, erzählte die Pianistin Alice Brooks.
Er war großartig, aber er rauchte ununterbrochen und er kam immer zu spät.
1944 schließlich ging Errol Garner nach New York. Er wohnte in Harlem, wo er auch seine ersten Engagements hatte. Wenn er abends nicht selbst spielen musste, zog es ihn in die 52nd Street mit ihren vielen Clubs. Dort hörte Garner die Trompeter Dizzy Gillespie und Roy Eldridge oder den Altsaxophonisten Charlie Parker, die damals den neuen Bebop entwickelten. Und natürlich erlebte er den großen Star unter den Jazzpianisten Art Tatum. Während Errol Garner bald im neuen Tondeleos auftrat, spielte Tatum mit seinem Trio im Three Deuces. Als der Pianogigant Tatum Ende 1944 krankheitsbedingt ausfiel, suchte der Kontrabassist Slam Stewart einen adäquaten Ersatz. Und dafür kam nur einer in Frage, Errol Garner. Seine Auftritte im Three Deuces machten Errol Garner zum Star der Jazzszene. In der Zeitschrift Metronome hieß es 1945, dass Garner die Sensation des Jahres sei in der 52nd Street. Eine Mischung aus Debussy, Ravel und Garner. Art Tatum und Errol Garner schätzten sich gegenseitig sehr, erzählte der Schlagzeuger Wyatt Ruther.
Wir traten im Birdland auf. Wann immer Tatum bei seinem Auftritt herausgefunden hatte, dass Errol im Publikum war, spielte er eine Weile im Stile Errols, um ihm zu verstehen zu geben, dass er seine Anwesenheit bemerkt hatte. Errol musste dann immer lachen. Wenn aber Tatum da war, um Errol zu hören, erlaubte der sich immer einen Spaß mit ihm. Er spielte zum Beispiel einen von Tatums typischen Läufen und sagte dann "Ups" oder sowas ähnliches.
Garner und Tatum liebten es, um die Wette zu spielen, bei den sogenannten Cutting Contests spät in der Nacht in einem Nachtclub in Harlem, nach ihren eigentlichen Jobs. Jenseits des damals angesagten Bebop pflegten beide einen ganz eigenständigen Stil. Tatum eher pianistisch mit virtuosen Läufen, Garner eher orchestral.
Es reizt mich immer wieder, auf meinem Instrument zu spielen, als musiziere eine Big Band. Mit Riffs der Blechbläser, melodiösem Saxophonsatz, swingenden Soli und einer starken Rhythmusgruppe. Das Klavier hat 88 Tasten. Der Mensch, der es gebaut hat, muss sich etwas dabei gedacht haben.
Der Pianist Dick Hyman stellte sich bei Errol Garners Klavierspiel immer ein ganzes Orchester vor. Oft habe Garner Noten gebündelt, wie bei einer Blechbläsergruppe oder einer ganzen Band.
He very often clustered notes together like a brass section or like a full band.
Dann sei quasi ein Solist nach vorne ans Mikrofon getreten und habe ein Solo gespielt, dann die Big Band und anschließend die Saxophone.
I always thought that was the picture in Garner's arrangements, for example. A soloist. Big Band. Sax.
Dass Errol Garner sein Publikum vor allem unterhalten wollte, traf auch auf Kritik. Dieser Gefälligkeitsanspruch sei ein Zeichen mangelnder Komplexität. Garner aber ließ sich davon nicht beeindrucken. Er spiele nun mal einen Happy Jazz, bei dem er nicht wie ein Doktor in der Universität stillsitzen und seine Freude zurückhalten müsse.
I play happy jazz. You understand what I mean? But I don't think you should have to go to hear jazz. And like you're going to a university and you've got to sit there like a doctor and you're supposed to hold it back or till the end, you know.
Bis in die 70er Jahre hinein veröffentlichte Errol Garner zahlreiche Schallplatten. Außerdem war er regelmäßig zu Gast in den beliebtesten Fernsehshows. Bevor der Little Giant auftrat, rückte er erst seinen Klavierstuhl zurecht und legte dann das dicke Telefonbuch aus Manhattan darauf. Dann strahlte der nicht einmal 1,60 Meter große Pianist seine Zuhörer an, als wolle er sie mit seiner Musik einen Moment lang verzaubern. Ein letztes Mal hat der Errol Garner-Biograf Jim Doran den Pianisten bei einem Auftritt im Etc. Club in Washington D.C. erlebt. An diesem Abend ist ihm dessen raue Stimme und der heftige Husten aufgefallen. Er wusste, dass Garner ein starker Raucher war und dachte, dass er ihn nie wiedersehen würde.
I knew he was a smoker. I mean, 3 packs a day or 4 packs a day is probably conservative. I remember thinking specifically that I may never see him again.
Ein paar Tage später wurde Errol Garner wegen einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine gründliche Untersuchung bestätigte den Verdacht auf Lungenkrebs. Errol Garner zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und verkroch sich in sein Haus in Los Angeles. Dort starb er am 2. Januar 1977 nach einem Erstickungsanfall. Mehr als 2000 Menschen verabschiedeten sich von ihm am aufgebahrten Sarg in seiner Geburtsstadt Pittsburgh. Zum Ende der Trauerfeier klang noch einmal Misty.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Mau an Errol Garner, der am 2. Januar 1977 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.